ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 12. Juli 2024. Das sage ich, weil ein Hörer uns gebeten hatte, dass wir doch auch die Jahreszahl jetzt inzwischen dazu sagen. Und weil wir jetzt ja im dritten Kriegsjahr sind, komme ich dem gerne nach. Natürlich nicht gerne, aber komme ich dem nach. Wir zeichnen diese Folge an diesem 12. Juli um 13 Uhr auf.
Und wir, das sind Kai Küstner in Dakar und Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
In der vergangenen Woche haben wir ja alle viel nach Washington DC geguckt zum dortigen NATO-Gipfel und ganz besonders zu dem Gastgeber dort, US-Präsident Biden. Wirklich jede seiner Bewegung ist mit höchster Aufmerksamkeit verfolgt worden. Und in den Berichten über Joe Biden ist sogar erwähnt worden, wenn er fehlerfrei Dinge vom Teleprompter abgelesen hat. Dazu muss man sagen, Teleprompter sind nun nichts Ungewöhnliches. Auch frühere Präsidenten in den USA wie Donald Trump oder Barack Obama haben bei ihren Auftritten regelmäßig Teleprompter benutzt. Aber seit der desaströsen Präsidentschaftsdebatte vor 2 Wochen zwischen Joe Biden und Donald Trump ist alles anders. Nichts ist mehr gewöhnlich. Und es ist leider so gekommen, wie Joe Biden es sicherlich nicht wollte. Am Donnerstag ist ihm ein Fehler unterlaufen. Joe Biden hat auf dem NATO-Gipfel den ukrainischen Präsidenten Zelensky vorgestellt. Aber leider hat er ihn Putin genannt.
And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President.
I'm better.
You are a hell of a lot better.
Ja, Präsident Putin, sagt Biden, als er seinen Fehler bemerkt hat. Er wird Präsident Putin besiegen, fügt er dann noch hinzu. Präsident Zelensky, korrigiert sich Joe Biden und sagt dann, ich bin so darauf fokussiert, Präsident Putin zu schlagen, wir sollten uns darüber Sorgen machen. Die ganze Zeit hat Zelensky etwas konsterniert auf den amerikanischen Präsidenten geguckt und dann schlagfertig geantwortet, ich bin besser. Und natürlich meinte er dann damit, dass er, Zelensky, besser sei als Präsident Putin. Und Joe Biden hat dann versucht, seinen Versprecher wegzulachen und gesagt, verdammt nochmal besser. Ja, in der Pressekonferenz nach dem NATO-Gipfel hat Joe Biden dann aus Versehen von seinem Vizepräsidenten Trump gesprochen, statt von seiner Vizepräsidentin Harris. Es macht auch wirklich gar keinen Spaß, das aufzuzählen. Aber weil wir es eh überall sehen und hören, habe ich es jetzt einfach mal mit reingenommen. Also wir werden darüber sprechen, über Joe Biden, über Donald Trump, den NATO-Gipfel und die amerikanischen Marschflugkörper, die in Deutschland stationiert werden sollen. Über all das spreche ich gleich mit Claudia Major, der Sicherheitsexpertin der Stiftung Wissenschaft und Politik hier in Berlin. Aber erst einmal zu dir, Kai, nach Dakar, und zwar mit der aktuellen Lage.
Und diese Lage würde ich gern heute mit der Überschrift Diskussionsstoff versehen, weil gleich so einiges kommt, worüber in sozialen Medien zum Teil heftig debattiert wird. Und damit meine ich nicht nur den womöglich ja folgenreichsten Versprecher der Laufbahn von US-Präsident Biden, der, haben wir gerade gehört, den ukrainischen Präsidenten Zelensky als Präsident Putin ankündigte. Der Satz, auch wenn es jetzt unfair wäre, den NATO-Gipfel auf diesen einen Satz zu reduzieren, ist das jedenfalls, der in Erinnerung bleiben dürfte. Wir haben den O-Ton ja gerade gehört bei dir, Anna. Für Wirbel sorgt auch, du hast es angedeutet, die am Rande des NATO-Gipfels verkündete Entscheidung der USA und Deutschlands, erstmals seit dem Kalten Krieg wieder auf dem Boden der Bundesrepublik amerikanische Mittelstreckenwaffen zu stationieren, vorübergehend, wie Verteidigungsminister Pistorius betonte, bis die Europäer dies eines Tages selbst stemmen können. Konkret geht es da um Raketen vom Typ Tomahawk mit deutlich mehr als 2000 Kilometern Reichweite, um Flugabwehrraketen vom Typ SM-6 und noch in der Entwicklung befindliche Hyperschallwaffen. Durchaus also Raketen, die russisches Gebiet erreichen könnten und damit auch solche, die vom INF-Vertrag, also dem Vertrag zur Abschaffung von Marschflugkörpern kürzerer und mittlerer Reichweite, verboten wären. und wären natürlich deshalb, weil dieser Vertrag ja nicht mehr existiert. Wir erinnern uns, die USA hatten diesen unter Trumps Präsidentschaft 2019 gekündigt, weil Russland mit der Stationierung der im NATO-Code SSC-8 genannten Raketen verstoßen hatte. Aus Moskau verlautete sogleich als Reaktion, es handle sich um ein, Zitat, Kettenglied im Eskalationskurs der USA und der NATO gegenüber Russland. So hat es Vizeaußenminister Rjabkov ausgedrückt. Und er hat auch angekündigt, dass man darauf reagieren werde, verschwieg dabei aber natürlich, dass NATO, USA und Deutschland ihrerseits nur reagieren, nicht nur auf die SSC-8, sondern auch darauf, dass Moskau mit seinen Nuklearwaffen dichter an die NATO-Grenzen herangerückt war, etwa durch die Stationierung in Belarus und zuvor durch das Verlegen von nuklearfähigen Iskander-Raketen nach Kaliningrad, die direkt und sehr schnell auch Deutschland treffen könnten. Gegen den Vorwurf, hier steige man sozusagen in ein neues Wettrüsten ein, hat sich denn auch Verteidigungsminister Boris Pistorius in den ARD-Tagesthemen zur Wehr gesetzt.
Hier geht es eben nicht darum, wettzurüsten im Sinne von irgendjemanden zu überholen, sondern schlicht und ergreifend in den Fähigkeiten gleichzuziehen, damit eine Abschreckung eben auch tatsächlich glaubhaft sein kann.
Trotzdem rief das bei nicht wenigen Nutzern sozialer Medien Erinnerungen wach an die Zeiten des Kalten Kriegs, an die Stationierung von Cruise Missiles in Deutschland in den 80er Jahren, auch von einem SPD-Kanzler damals, von Helmut Schmidt, in die Wege geleitet. Wobei ich vor diesem 1:1-Vergleich dringend warnen würde, Krieg in Europa von Russland angezettelt herrschte damals nämlich nicht. Und insofern ist dieser von Olaf Scholz still und heimlich eingefädelte Raketenschutz eben genau das, ein Schutz vor russischer Bedrohung. Ein Fragezeichen bleibt, ab 2026 soll das passieren, womit sich der Zweifel aufdrängt, würde nicht ein neuer US-Präsident, der womöglich Donald Trump heißt und der sich aus Europa zurückziehen will, mit der Stationierung gar nicht erst beginnen.
Stichwort russische Bedrohung. Der Sender CNN berichtet exklusiv, dass Moskau einen Anschlag geplant hatte, und zwar auf den Chef des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall, und dass dieser Anschlag aber vereitelt werden konnte.
Ja, wenn sich die Hinweise erhärten, und derzeit gibt es wirklich nichts, was dagegen spricht, dann hatte Russland tatsächlich vor, in Deutschland nichts anderes als einen terroristischen Akt durchzuführen und ein Attentat auf Armin Pappberger, also den Rheinmetall-Chef, in die Wege zu leiten. Er war nicht der einzige offenbar, den Russland im Visier hatte. Auch andere Rüstungsunternehmen standen wohl auf der Terrorliste. Auch der Spiegel berichtet, dass die Anschlagspläne offenbar weit fortgeschritten waren, ein Agent schon nach Deutschland eingeschleust worden sein soll, auch wenn der Kreml das natürlich alles dementiert und sagt, das sei Fake News. Nun wissen wir, dass Moskau vor Auftragsmorden auf europäischem, auch auf deutschem Boden nicht zurückschreckt. In den vergangenen Jahren ist das immer wieder vorgekommen, Stichwort Tiergartenmord oder siehe Anschlag auf den russischen Ex-Agenten Sergei Skripal in Großbritannien. Das waren aus Moskaus Sicht Verräter, in Anführungsstrichen, aber ein Mord an dem Chef des wohlbedeutendsten deutschen Rüstungsunternehmens, das hat nochmal eine andere Dimension und ist eben deutlich mehr als Sabotage. Passt aber zu Meldungen, dass US-Basen in Europa diese Woche in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt wurden, weil die Gefahr von Anschlägen gewachsen sei. CNN zufolge konnte dieser Anschlag auf Pappberger vereitelt werden, nachdem Anfang des Jahres US-Geheimdienste entsprechende Hinweise an Deutschland weitergeleitet haben. Rheinmetall ist ja die Firma, die gerade in der Ukraine eine Zweigstelle für die Munitionsproduktion eröffnet hat. Es zeigt, wie weit Russland zu gehen bereit ist in seiner hybriden Kriegführung und wie verzweifelt es versucht, die Unterstützer der Ukraine einzuschüchtern und zu stoppen, wirft aber natürlich für die deutschen Behörden, für die Nachrichtendienste Fragen auf. Sind wir auf derlei Attacken überhaupt vorbereitet? Das, denke ich, wird die Diskussion der nächsten Zeit bestimmen.
Diese Meldung zu dem mutmaßlichen Anschlag gegen den Rheinmetall-Chef Pappberger ist ja genau in die letzten Minuten des NATO-Gipfels geplatzt. In Washington hat das Verteidigungsbündnis sein 75-jähriges Bestehen diese Woche begangen. Und darüber spreche ich auch gleich noch mit Claudia Major. Aber Kai, sag uns doch noch mal die wichtigsten Ergebnisse des Gipfels.
Der ukrainische Präsidentenberater Andriy Yermak hat erklärt, mit den Ergebnissen könne sein Land insgesamt zufrieden, also satisfied sein, wie er es formuliert hat. Nicht ohne direkt anzufügen, der nächste Schritt müsse jetzt wirklich die Beitrittseinladung zur NATO sein. Dass die nicht kommen würde, hatte ich ja schon im Gespräch mit Wassily Golod am Dienstag vorweggenommen und besprochen. Die NATO wird aus meiner Sicht langsam kreativ darin, immer neue Formulierungen zu finden, um Kiew nicht zu verärgern, aber gleichzeitig immer noch auf Abstand zu halten. Diesmal lautet der Satz im Abschlusskommuniqué, und das stellen wir auch in die Shownotes: Wir werden die Ukraine auf ihrem unumkehrbaren Weg hin zu voller euroatlantischer Integration unterstützen, die NATO-Mitgliedschaft eingeschlossen. Unumkehrbarer Weg, das ist mehr und stärker formuliert als vor Gipfelbeginn von der Ukraine befürchtet, aber trotzdem eben noch nicht die ersehnte Einladung. Was außerdem beschlossen wurde, da wäre die deutliche Sprache gegenüber China herauszuheben aus meiner Sicht. Die Abschlusserklärung benennt Peking als, wie es da heißt, entscheidenden Beihelfer in diesem Angriffskrieg. Was die NATO-Staaten der Ukraine ebenfalls zugesagt haben, sind insgesamt 5 weitere Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot, die sie auch dringend benötigt, wie der Angriff auf das Kinderkrankenhaus in Kiew zeigt. Nach dieser ja wohl gezielten Attacke war der Ruf wieder lauter geworden, dass die Ukraine in die Lage versetzt werden müsste, solche Angriffe schon in der Entstehung zu verhindern, indem sie weitreichende Raketen auch tiefer im russischen Gebiet einsetzen darf. Auf diese Erlaubnis allerdings wartet die Ukraine weiter, und zwar immer händeringender.
Zuletzt noch ein Blick auf den ungarischen Regierungschef Viktor Orban. Auch dessen Aktionen und Reisetätigkeiten, so will ich das mal nennen, ziehen sich ja durch unsere letzten Sendungen.
Ja, Viktor Orban befindet sich weiter auf seiner sogenannten Friedensmission, die aber zunehmend zu einer NATO- und EU-Verärgerungsmission wird. Er hat nämlich nach seinen Visiten bei Russlands Präsident Putin und Chinas Präsident Xi erst die NATO-Gipfelergebnisse, die er selber eigentlich mitträgt, verbal abgewatscht, um dann US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump in Florida zu besuchen, hat dafür den NATO-Gipfel in Washington vorzeitig verlassen und bot damit natürlich Trump, der mit dem Gipfel erstmal unmittelbar nichts zu tun hatte, eine Plattform. Trump hat geschrieben: Danke, Viktor, es muss Frieden geben, und zwar schnell. Und damit legt der US-Präsidentschaftsbewerber natürlich nahe, dass er natürlich derjenige sei, der diesen Frieden im Handumdrehen herbeiführen könne. Fakt ist, in der Ukraine an der Front wird weiter erbittert gekämpft. Russland versucht gerade in der Region Kharkiv trotz der weitgehend gescheiterten Offensive dort weiter Boden gut zu machen, die Initiative nicht zu verlieren. Gravierende Änderungen am Frontverlauf sind allerdings nirgendwo zu verzeichnen. Nur, dass es einfach wird, so etwas wie Frieden zu schließen, diese Hoffnung hat jetzt ein enger Putin-Vertrauter, der ehemalige Präsident Medvedev, verbal so gut wie zunichte gemacht, indem er sagte, auch nachdem sich die Ukraine ergebe oder auf die Forderungen Putins eingehe, bedeutet das nicht das Ende des Krieges, weil danach auch, so hat er es ausgedrückt, der Rest an den Busen des russischen Mutterlandes zurückgebracht werden müsse. So hat Medvedev sich wörtlich ausgedrückt, so viel zum Thema Friedensverhandlungen und so viel zum Thema russische Ambitionen in der Ukraine.
Kai, vielen Dank. Ich kann jetzt die vergangenen Tage und das, was passiert ist, einordnen mit Claudia Major, der Sicherheits- und Verteidigungsexpertin der Stiftung Wissenschaft und Politik, der SWP, hier in Berlin. Herzlich willkommen, Claudia.
Danke, Anna. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
Lass uns zunächst auf die Ankündigung der USA und Deutschlands gucken, dass ab dem Jahr 2026 amerikanische Marschflugkörper hier stationiert werden sollen. In Deutschland Marschflugkörper vom Typ Tomahawk, die mit konventionellen Sprengköpfen ausgestattet sind. Kanzler Scholz hat das eine sehr gute Entscheidung genannt und sagte dann noch, Deutschland müsse einen eigenen Schutz haben mit Abschreckung. Und der Verteidigungsminister Boris Pistorius, der spricht von einer Fähigkeitslücke, die jetzt geschlossen werden soll. Was denkst du darüber?
Ich schaue auf diese Ankündigung mit etwas gemischten Gefühlen. Und was meine ich mit gemischt? Ich wäre ganz ehrlich glücklich, wenn diese Systeme bei uns nicht stationiert werden müssten, wenn wir sie nicht bräuchten und wenn wir diese Summen, die damit verbunden sind, auch nicht in Verteidigung stecken müssten, sondern wenn wir sie in anderes investieren könnten. Das möchte ich nochmal ganz ausdrücklich sagen. Das heißt, ich freue mich nicht darüber, dass wir jetzt hier neue Waffensysteme in Europa stationierend bekommen könnten, möglicherweise in 2026. Aber, und das ist das andere von dem Gemischten, wenn ich sage gemischte Gefühle, ich bin ehrlich gesagt auch dankbar, dass die NATO-Staaten, und das ist auch Deutschland, mit dieser Stationierung hoffentlich weniger verwundbar werden, dass sie eine Handlungsoption oder dass sie Handlungsoptionen mehr haben und dass man das hoffentlich als ein Zeichen werten kann, dass die USA in Europa engagiert bleiben. Wenn man sich die bilaterale Erklärung ansieht, der USA und Deutschland, dann steht da drin, dass man diese Stationierung als eine Verpflichtung der Vereinigten Staaten von Amerika zur NATO und als Beitrag zur integrierten europäischen Abschreckung sieht. Das ist die uralte Sorge dahinter, dass möglicherweise die USA nicht mehr da sein könnten. Und wir haben jetzt in den vergangenen Wochen immer sehr viel von diesem Trump-Approving der NATO gesprochen. Also wie kann man eigentlich sicherstellen, dass die USA doch noch irgendwie in Europas Verteidigung engagiert bleiben? Das ist eigentlich ein Zeichen, was man sich wünscht, dass die Amerikaner sagen, ja, wir verstehen, hier ist ein Problem und ja, wir bleiben da. Man könnte auch argumentieren, das noch zum Schluss, dass eine solche Nachrüstung letztlich zukünftige Abrüstungs- und Rüstungskontrollabkommen wahrscheinlicher macht, weil man aus einer Position der Stärke heraus verhandeln kann. Aber mir ist nochmal ganz wichtig zu sagen, dass ich einerseits sehr, sehr dankbar bin, dass es die Perspektive dieser Systeme gibt, weil sie tatsächlich eine Schutzlücke, eine Fähigkeitslücke schließen. Aber dass ich mir natürlich wünschen würde, dass wir sie nicht brauchen. Ich freue mich nicht über Nachrüstung oder Aufrüstung. Ich freue mich über einen größeren Schutz. Und deswegen ist das für mich eine durchaus, es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass man ja, dass ich mich ja sehr freue, dass es diesen Schutz hoffentlich gibt. Es ist eine richtige und notwendige Entscheidung. Aber natürlich wäre es besser, wenn wir sie nicht treffen müssten und wenn es 2 Flugstunden entfernt von Berlin keinen von Russland angefangenen Krieg geben würde.
Wenn es diese Schutzlücke gibt, diese Fähigkeitslücke, ist es dann nicht etwas spät, wenn die amerikanischen Marschflugkörper erst 2026 in Deutschland stationiert werden sollen? Wie sieht bis dahin der Schutz für Deutschland aus und auch für die anderen europäischen Staaten?
2026 ist in der Tat etwas spät und man muss wahrscheinlich hinter das 2026 auch noch ein Fragezeichen setzen. Denn vor 2026 finden noch mehrere Wahlen statt, insbesondere die in den USA und die in Deutschland. Und in den USA besteht die Möglichkeit, dass Donald Trump die Wahlen gewinnt. Und dann wissen wir ganz ehrlich nicht, wie er entscheiden wird. Deshalb Fragezeichen, ob das bei 2026 wirklich bleibt. Wichtig ist, dass wir nicht nur die bilaterale Entscheidung hatten, die wir jetzt eben besprochen haben, sondern dass es parallel dazu am Rande des NATO-Gipfels auch eine Absichtserklärung gab, dass die Europäer gemeinsam abstandsfähige Präzisionswaffen, also sowas in der Art, entwickeln und beschaffen wollen. Das heißt, man kann auch so ein bisschen sagen, was die Amerikaner jetzt machen, sie bieten uns Schutz an, bis wir selber so weit sind, weil die Entwicklung solcher Waffen einfach total lange dauern. Das nochmal zu der Zahl. Momentan gibt es da wirklich eine Schutzlücke für die Europäer und die gibt es schon relativ lange. Das ist auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen. Denn warum sollen diese Systeme überhaupt hier stationiert werden oder wozu sollen die dienen? Klar, das hat doch der Verteidigungsminister gesagt, hat doch der Kanzler gesagt, Abschreckung. Abschreckung, das habt ihr im Podcast auch schon mehrfach besprochen, ich mache es nochmal ganz kurz. Abschreckung heißt, dem Gegner zu signalisieren, dass ein Angriff sich nicht lohnt. Weil die Kosten, die er haben würde, viel höher wären als die Gewinne, die er sich erhofft. Wenn Abschreckung funktioniert, ist es eine Kriegsverhinderungsstrategie. Und die Idee ist, dass man damit die russischen Planungen für Angriffe, für Invasionen erschwert und dass man der NATO mehr Optionen im Eskalationsmanagement unterhalb der nuklearen Schwelle geben kann. Dass man also Russland unterhalb der nuklearen Schwelle etwas entgegensetzen kann. Nur dann können wir ehrlich gesagt, oder kann die NATO, einen konventionellen Krieg abschrecken. Und nur dann kann man versuchen sicherzustellen, dass wirklich eine nukleare Eskalation weniger wahrscheinlich ist. Also wenn Russland sich tatsächlich entscheiden sollte, die NATO mit Soldaten anzugreifen, ist ja die Frage, was wir machen. Und dann möchte man nicht nuklear eskalieren, sondern sollte man unterhalb dieser nuklearen Schwelle Instrumente haben.
Du siehst ja, wie ausführlich wir über diese Ankündigung des Bundeskanzlers und des Weißen Haus jetzt schon gesprochen haben. Und ich fand interessant, wie am Donnerstag der Bundeskanzler selbst erklärt hat, auch an die Adresse all derjenigen, die jetzt überrascht sind über diese Ankündigung, dass das doch unter anderem auch schon in der nationalen Sicherheitsstrategie gestanden haben. Und wir können uns auch noch mal kurz anhören, was Olaf Scholz gesagt hat. Und dann kommt auch meine Frage.
Diese Entscheidung ist lange vorbereitet und für alle, die sich mit Sicherheits- und Friedenspolitik beschäftigen, keine wirkliche Überraschung. Denn tatsächlich passt das ja genau in die Sicherheitsstrategie der Bundesregierung, die öffentlich diskutiert ist und in der das alles genau aufgelistet und erörtert wird.
Bei uns hat es jetzt hier im ARD-Hauptstadtstudio an diesem Morgen wirklich schon eine sehr engagierte Diskussion unter den Kollegen darüber gegeben, ob der Kanzler uns, die Öffentlichkeit, jetzt nicht hätte besser vorbereiten müssen auf diese Ankündigung mit den Tomahawk-Marschflugkörpern. Und ein Kollege hat mir gerade gesagt, seiner Ansicht nach hätte Scholz dazu eine Regierungserklärung abgeben müssen. Kannst du das verstehen, diese sehr engagierte Debatte bei uns und auch das Erschrecken bei vielen Leuten, die jetzt quasi mit dieser Nachricht gar nicht genau wissen, was sie damit anfangen sollen?
Ich kann die Sorge verstehen. Deswegen habe ich auch am Anfang noch mal so klar gesagt, dass auch meine Gefühle gemischt sind. Ich bin dankbar, dass der Schutz besser werden wird, hoffentlich. Aber ich verstehe die Sorge. Und deswegen wünsche ich mir, dass solche Entscheidungen sehr ausführlich erklärt werden und nicht nur einmal nach dem Motto, stand schon in der nationalen Sicherheitsstrategie, ja, das stimmt. Und natürlich wurde auch in Fachkreisen schon länger darüber gesprochen. Da stand auch schon eine NATO-Communiqués drin. In diesen Fachkreisen ist das wirklich nichts Neues. Aber es geht ja darum, dass man erklären muss, immer wieder erklären muss und für Unterstützung werben muss, warum in einem solch schwierigen Bereich, wo es ums Überleben geht, wo es um Leben und Tod geht, warum dort solche Waffen notwendig sind. Und natürlich kann die Regierung oder sollte sie auch in dem Fall so eine Exekutiventscheidung treffen. Aber man muss, finde ich, oder nicht man muss, ich finde es hilfreich, wenn man diese Entscheidungen sehr gut herleitet und immer wieder erklärt, worum es geht und warum das notwendig ist. Und die Fakten, die liegen ja auf der Hand. Russland hat seit 20 Jahren massiv investiert in die Entwicklung neuer nuklearfähiger Mittelstreckenraketen. Das, was in Deutschland stationiert werden soll, ist konventionell. Es werden keine Atomwaffen stationiert, es werden konventionelle Marschflugkörper stationiert. Russland hat seit 20 Jahren massiv investiert in neue nuklearfähige Mittelstreckenraketen und hat generell die Streitkräfte aufgerüstet. Es hat den INF-Vertrag, also den Vertrag über nuklearfähige Mittelstreckenraketen, gebrochen. Ja, die USA sind ausgetreten, aber Russland hat diesen Vertrag vorher durch die Entwicklung neuer Systeme gebrochen und das haben alle NATO-Staaten bestätigt. Das heißt, das kann man als Grund anbringen. Man kann genauso als Grund anbringen, dass Russland in Kaliningrad Iskander-Systeme stationiert hat, die Nuklearsprengköpfe tragen können. Das heißt, die Bedrohung ist real. Man kann weitere Beispiele bringen, beispielsweise, dass Russland 2022 zusätzliche Kampfjets mit diesen mittlerweile ja schon medial sehr bekannten Kinschal-Hyperschall-Raketen in Kaliningrad stationiert hat. Dass Russland angekündigt hat, in Belarus taktische Nuklearwaffen zu stationieren. Das heißt, vor der NATO-Haustür. Und damit kann man sehr gut erklären, dass es einen Schutz braucht. Und dass es halt vor allen Dingen um Schutz und um Handlungsoptionen geht. Und deswegen finde ich, kann man das sehr gut erklären. Und ich fände es gut, wenn es auch in Zukunft genauso noch klarer hergeleitet und erklärt wird, weil Verteidigung dann am besten funktioniert, wenn sie von der Mehrheit der Bevölkerung unterstützt wird und wenn die Notwendigkeit dafür verstanden wird. Darum geht es ja letztlich. Es geht ja nicht nur darum, dass die Bundeswehr an sich handlungsfähig ist, sondern auch, dass die Mehrheit der Bevölkerung versteht, warum das notwendig ist und warum das eine Schutzreaktion de facto ist, die uns mehr Handlungsfähigkeiten gibt und die das Risiko von Angriffskriegen durch Russland reduziert.
Was sagst du zu der Sorge, die von der AfD kommt, von der BSW und auch von der Linken, dass sich mit der Stationierung von amerikanischen Präzisionswaffen, zum Beispiel diesen Tomahawk-Marschflugkörpern, die Gefahr für Deutschland erhöhe, Kriegsschauplatz zu werden?
Russland sieht sich, wenn man den Aussagen von russischen Offiziellen sieht, jetzt schon in einem Krieg mit dem Westen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Deutschland das große Glück hat, ich sage es mal ausdrücklich so, Teil eines Verteidigungsbündnisses zu sein, der NATO, wo sich 32 Staaten gegenseitig zusagen, dass sie füreinander einstehen. Wir hatten das, glaube ich, auch schon mal besprochen. Russland hat nicht Angst vor Estland. Es greift Estland nicht an, weil es Angst vor Estland hätte, das kleine Estland, sondern es muss damit rechnen, dass dann 31 NATO-Staaten zur Verteidigung eilen würden. Das ist die große Stärke des Bündnisses. Und deswegen glaube ich, dass das ein typisches, zu sagen, Unruheschüren ist, das aber mit der Realität wenig zu tun hat. Wir müssen uns, glaube ich, viel mehr vor Augen führen, dass Russland sich in den letzten Jahren bewusst auf einen Konflikt mit dem Westen vorbereitet und dass selbst wenn der Krieg in der Ukraine hoffentlich irgendwann zu Ende kommt, der politische Konflikt dahinter so lange fortbesteht, wie Russland an seinen Zielen festhält. Und die Ziele Russlands beziehen sich nicht nur auf die Ukraine, sondern auch darauf, wie wir in Europa Sicherheit organisieren. Wenn man sich die Vertragsentwürfe Russlands vom Dezember 2021 und vom Januar 2022 ansieht, gibt es da sehr klare Forderungen und auch Vorstellungen, wie Sicherheit organisiert werden soll. Das ist beispielsweise die Forderung, dass die Installationen in den neuen NATO-Staaten, den baltischen Staaten und Polen, zurückgebaut werden sollen. Das heißt, es geht ja nicht nur um die Ukraine, sondern es geht auch um die NATO an sich. Und das sollte man sich immer vor Augen führen. Also die russischen Intentionen lassen sich aus mehreren Dokumenten und aus öffentlichen Ansprachen herleiten. Und wir sehen in dem russischen Militär eine langfristige Aufstellung für einen Konflikt über die Produktion, über die Mobilisierung. Und dann müssen wir uns als NATO-Staaten fragen, oder erwarte ich, dass die NATO-Staaten überlegen, was machen wir denn, wenn wir einen Konflikt- und eskalationswilligen Nachbarn haben, der sich für einen langen Krieg aufstellt?
Die eine Antwort ist jetzt am Donnerstag gegeben worden, eben mit dieser Absicht der Stationierung von Marschflugkörpern. Und du warst jetzt am Donnerstagabend bei den Kollegen vom ZDF, bei Maybrit Illner. Und du hast ja dort auch unter anderem mit Sarah Wagenknecht diskutieren können vom BSW, die Partei, die nach ihr heißt. Und ihr habt auch eben über die Marschflugkörper Tomahawk gesprochen. Und ebenfalls am Tisch saßen dann noch der frühere ZDF-Moderator Klaus Kleber und der Grünen-Vorsitzende Omid Nuripur. Und ich erzähle das so, weil ich jetzt einmal mit dir noch mal was anhören möchte, was Sarah Wagenknecht gesagt hat zu dieser ganzen Angelegenheit. Und weil da gleich verschiedene Stimmen zu hören sind, unter anderem auch deine, Claudia, will ich nur kurz vorher sagen, was jetzt kommt. Also Sarah Wagenknecht zu der beabsichtigten Stationierung.
Ich möchte einen Punkt schon noch richtig stellen, weil Sie immer sagen, die Abwehrraketen, die können schützen. Viele zivile Opfer in der Ukraine, das wird ja auch so gemeldet, entstehen auch dadurch, dass Raketen abgefangen werden und die Trümmerteile dann in zivile Gebiete fallen. Also in Kiew zum Beispiel ein Zentrum für Frauengesundheit jetzt an dem gleichen Tag, an dem auch das Kinderkrankenhaus getroffen wurde, wurden in einem Zentrum für Frauengesundheit mehrere Todesopfer gemeldet, die sind durch herunterfallende Raketenteile Auch bei dem Kinderkrankenhaus waren die ersten Meldungen übrigens, dass das auch herunterfallende Raketenteile waren.
Ich weiß, das ist als falsch widerlegt worden.
Okay. Und was Sie jetzt machen, so deutlich ist das nicht widerlegt worden, aber ich will darüber gar nicht streiten.
Kreml und Sie verneinen das. Es ist bestätigt von allen Seiten.
Nein, es ist nicht bestätigt.
Doch, es ist bestätigt.
Sie haben nur bestätigt, dass Sie dort Raketenteile gefunden haben. Nein. Das ist aber, wenn Sie natürlich eine Rakete abschießen, finden Sie die Raketenteile. Mir ist das auch, also ich will darüber überhaupt nicht, ich kenne die Situation nicht. Mhm. Und ich weiß, dass im Krieg von allen Seiten gelogen wird. Insoweit kann es sein. Es kann sein, dass die Russen lügen, es kann sein, dass die Ukrainer lügen. Ich finde nicht sehr plausibel, zur Eröffnung des NATO-Gipfels ausgerechnet ein Kinderkrankenhaus anzugreifen. Aber ich will darüber überhaupt nicht streiten, weil das ist nicht mein Thema.
So viel von Sarah Wagenknecht. Und Claudia, du warst ja gerade in dem Ausschnitt kurz zu hören, aber so richtig zu Wort bist du nicht gekommen. Was hättest du denn sagen wollen?
Das ist doch gar nicht so einfach, immer zu Wort zu kommen. Was ich hätte sagen wollen, ist, dass es mittlerweile mehrere unabhängige Quellen unabhängig voneinander zum gleichen Ergebnis gekommen sind, indem sie die Trümmerteile ausgewertet haben, indem sie Videos ausgewertet haben, indem sie Bilder ausgewertet haben. Und es gibt mittlerweile Analysen von Bellingcat, das ist ein anerkanntes Recherchenetzwerk, das mit offen zugänglichen Informationen arbeitet. Also es ist immer auch eine Frage der Nachverfolgbarkeit. Kann man nachverfolgen, wie sie zu ihren Ergebnissen kommen? Und die haben beispielsweise schon den Abschuss von dem Flugzeug MH17 2014 rekonstruiert. Ne? Also die haben es nachgewiesen. Es gibt einen Bericht des VN-Menschenrechtsbüros. Es gibt Einordnung von ExpertInnen in Europa und den USA. Und die kommen alle zu dem Schluss, dass es ein russischer Marschflugkörper war. Die gucken sich die Trümmerteile an und sagen, das ist eine KH-101. Die gucken sich die Wirkung und die Explosion an, gucken sich beispielsweise auch die Mengen an Sprengstoff an, die da notwendig gewesen wären, um so eine Zerstörung anzurichten. Die gucken sich bestimmte Einzelteile an, beispielsweise, dass man die Antriebseinheiten sieht oder so. Das heißt, es gibt mehrere unabhängige Quellen, die zu dem gleichen Ergebnis kommen. Demgegenüber gibt es die russischen Quellen, die in der Fachwelt ganz alleine dastehen. Und dann kann man natürlich schon fragen, warum glaubt jemand Informationen mehr, die aus einem Regime kommen, dass die Pressefreiheit mit Füßen tritt? Warum glaubt man einer russischen Quelle, wo es keine Pressefreiheit gibt, wo es keine Meinungsfreiheit gibt, warum glaubt man der mehr als verschiedenen unabhängigen Akteuren von VN bis Forschung? Und das hat man in dem Ausschnitt, den du eben nochmal vorgespielt hast, auch sehr gut gesehen, weil sie springt von einem Thema zum nächsten. Es geht letztlich gar nicht um Fakten. Es geht letztlich um Propaganda. Es werden immer wieder alternative Fakten gestreut und Relativierung gebracht, weil es letztlich das Ziel ist, das konnte man in dem Ausschnitt eben sehr schön hören, die Menschen mit widersprüchlichen Erzählungen zu verwirren. Propaganda hat ihr Ziel erreicht, wenn Menschen maximal verunsichert werden. Und in dem Clip konnte man auch hören, worum geht es eigentlich? Um die Dämonisierung der Ukraine. Es geht darum, den Westen und die westlichen Medien zu verunglimpfen. Es geht um eine Relativierung oder sogar eine Rechtfertigung vom russischen Angriffskrieg. Warum braucht es überhaupt ukrainische Luftverteidigung? Weil Russland einen Angriffskrieg führt. Und deswegen ist das letztlich ein Geraune, was wir da eben gehört haben. Es gibt keine Beweise. Sie stellt Gerüchte in den Raum, aufbauend aus Nachrichten aus einem Land ohne Pressefreiheit. In Klammern, ohne jegliche Empathie für die Kinder, die in einem Krankenhaus angegriffen worden sind. Und letztlich ist das Ziel dahinter, diese Zweifel zu streuen, die Ukraine zu diskreditieren und davon abzulenken, dass Russland angreift. Letztlich ist das eine Täter-Opfer-Umkehr. Und deswegen ist es so wichtig, dass für mich, aus meiner Sicht wichtig, das immer wieder zu dekonstruieren und immer wieder zu sagen, erstmal nochmal dran zu erinnern, was eigentlich passiert und dann, was durch welche Quellen belegt worden ist.
Ja, du hast ja da auch diesen Satz gesagt, ich glaube, dass ich ein anderes Verhältnis zu Fakten habe als Sie. Und dann noch, deswegen möchte ich einige Sachen klarstellen. Lass es uns da mal bei belassen und lass uns auf die NATO gucken. 75 Jahre ist jetzt ja das westliche Militärbündnis alt. Und in welchem Zustand, wenn du auf die NATO schaust, nach dem Jubiläumsgipfel in Washington, in welchem Zustand ist dieses Verteidigungsbündnis?
Es ist einerseits in einem guten Zustand, weil wir auf dem Gipfel gesehen haben, dass sich die 32 Staaten sehr bemüht haben, nach außen die Botschaft zu senden, wir ziehen gemeinsam an einem Strang. Das war im letzten Jahr auf dem Gipfel in Vilnius anders. Da gab es auf offener Bühne Streit. Da wurde bis zum letzten Moment das Kommuniqué bitter verhandelt. Und es wirkte nicht so richtig geschlossen. Das heißt, man kann sagen, es ist politisch geschlossen und es hat militärisch mehrere Reformen und Anstrengungen, Modernisierung auf den Weg gebracht. Kommandostruktur, Streitkräftestruktur, Verteidigungspläne, Modernisierung. Das heißt, es ist im Prinzip schon gut. Natürlich kann man sich immer wünschen, dass mehr passiert. Natürlich war die Erwartungshaltung der Ukraine an diesem Gipfel ein anderer. Natürlich kann man sagen, 23 Alliierte von 32 erfüllen die 2%-Hürde oder erfüllen das 2%-Ziel, was sowieso ein Ziel von gestern ist, weil mittlerweile sagt man, das ist die Baseline, also das ist das Minimum und nach oben ist es offen. Also ich glaube, man kann sich das immer schlecht reden, aber ich hatte das Gespräch mit einer amerikanischen Kollegin kürzlich, die mir sagte, wisst ihr, Europäer redet immer alles schlecht, ihr seid immer pessimistisch.
Das Glas ist halb leer.
Ihr müsst einfach mal ein bisschen optimistischer sein und müsst einfach mal sagen, was schon geschafft ist. Und da dachte ich mir so, ja, da hat sie bestimmt einen Punkt. Ich werde mir mal Mühe geben, das in Zukunft zu bedenken. Und deswegen könnte ich dir jetzt wunderbar eine Liste machen, warum das alles überhaupt nicht gut genug ist und alles schlecht ist und überhaupt. Und ich möchte mal absichtlich sagen, ja, natürlich könnte man einige Sachen besser machen. Aber wenn wir zu dem Beispiel zurückkommen, der gemeinsamen Erklärung der Staaten, europäische Präzisionswaffen mit langer Reichweite zu entwickeln, kann man auch mal sagen, gut, dass es endlich kommt. Schön, machen, umsetzen.
Okay, dann lassen wir das mal so und gucken auf das große Thema, wo ich nicht ganz genau weiß, wie es weiter mit dem Positivblick ist. Also das große Thema, über das nicht offen auf dem NATO-Gipfel gesprochen wurde, das war ja die Verfassung des amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Und wir haben zu Beginn dieser Podcast-Folge schon gehört, wie Joe Biden den ukrainischen Präsidenten Zelensky versehentlich als Putin bezeichnet hat. Was hast du gedacht, als du das erste Mal gehört hast?
Ich war echt verstört und entsetzt, weil man sich vorstellt, dass die Amerikaner, die amerikanischen WählerInnen tatsächlich die Wahl haben zwischen jemandem, wo man das Gefühl hat, der ist eigentlich nicht mehr so richtig dabei, und jemandem, wo ein amerikanischer Kollege mal sagte, there is no method to madness, es gibt keinen systematischen Umgang mit Verrücktheit. Und das finde ich zutiefst beunruhigend angesichts der internationalen sicherheitspolitischen Großwetterlage. Es geht aus europäischer Perspektive natürlich um die Wahl eines US-Präsidenten. Aber dahinter stehen ja viel größere Fragen. Dahinter steht ja die Frage, wie es mit der amerikanischen Demokratie weitergeht. Wir erinnern uns an den Sturm auf das Kapitol und wir erinnern uns an all die Aussagen, die Trump gemacht hat, wie er die Leitplanken der amerikanischen Demokratie letztlich zerstören möchte. Und es geht auch darum, wie es mit der USA als internationalem Sicherheitsakteur weitergeht. Das klingt so abstrakt, aber es geht ja letztlich darum, sind die Amerikaner immer noch bereit, in Allianzen zu investieren und für Alliierte einzustehen und sie zu schützen. Wir wissen, dass die USA einen fundamentalen Beitrag zur NATO leisten, mit Blick auf politische Führung, mit Blick auf konventionelle Fähigkeiten, mit Blick auf nukleare Abschreckung. Das heißt, es geht da um die Wahl eines Präsidenten, aber dahinter steht so viel mehr. Und dann ist es für mich extrem verunsichernd, jemanden zu sehen, der von außen den Eindruck erweckt, er wäre dazu nicht mehr in der Lage. Ich kann mir dazu nicht mehr anmaßen, es ist eine Entscheidung der amerikanischen Wähler, was sie da machen, und das ist eine Entscheidung, die in den USA getroffen wird. Aber als Beobachterin von außen entsteht der Eindruck, das geht eigentlich nicht.
Und wenn du sagst, es scheint sehr schwer vorherzusehen, wie Trump ist, meinst du, wir sollten es vielleicht einfach dabei belassen und sagen, er ist so eine Art Wundertüte und wir wissen nicht ganz genau, was kommen würde, wenn er dann im Januar 2025 ins Weiße Haus einzieht?
Also der Begriff Wundertüte klingt für mich ein bisschen so harmlos, zumal Wundertüte für mich, vielleicht hängt es an den Kindergeburtstagen, eigentlich eher mit was Positivem verbunden ist. Und ja, einige mittel- und osteuropäische Alliierte haben eine gute Erinnerung an Trump I, weil er die Truppenzahl in einigen Ländern wie Polen erhöht hat, weil er beispielsweise auch Waffenlieferungen an die Ukraine autorisiert hat, die Obama nicht unbedingt machen wollte. Das heißt, für einige Europäer gibt es gute Erinnerungen an Trump I. Für andere, auch Deutschland, gibt es eher schlechte, weil er rhetorisch die NATO und das Bündnis in Frage gestellt hat und seltsame Ansichten auch mit Blick auf Russland vertreten hat. Deshalb finde ich den Begriff Wundertüte ein bisschen zu harmlos. Ich glaube, worauf wir uns einstellen müssen, ist eine fundamentale Veränderung des Verhältnisses zu den USA. Europa wird kein Fokus sein. Es ist völlig klar, egal ob Biden oder Trump oder wer auch immer, dass der Fokus der US-Außenpolitik auf die Konkurrenz mit China gerichtet wird. Das ist die aufstrebende, die wirkliche Herausforderung politisch, militärisch, technologisch, während Russland die absteigende Herausforderung ist. Und zu Recht sagen sie, dass die Europäer sich um ihre Sicherheitsprobleme deutlich mehr selber kümmern sollen. Und deswegen, glaube ich, ist die Frage nicht so sehr, was passiert denn in Amerika, sondern die Frage, die wir Europäer uns stellen sollten, ist, was braucht es, um Europa verteidigen zu können? Und ich komme nochmal zurück zum Anfang unseres Gespräches. Deshalb ist die Entscheidung, diese Präzisionswaffen entwickeln zu wollen, die richtige, weil es die europäische Handlungsfähigkeit stärkt. Also wir sollten viel mehr gucken, was wollen wir Europäer können und wie kommen wir dahin? Wir sollten das nicht immer nur in Abhängigkeit von, was machen die USA machen. Langfristig werden sich die USA von Europa weg orientieren und mehr nach China gucken. Natürlich bleiben die Europäer ein interessanter Partner. Aber die Frage für uns sollte vielmehr sein, was braucht es, um Europa zu verteidigen? Und was müssen wir Europäer dafür mehr machen? Den Eindruck kriegt man davon, wenn man in die Verteidigungspläne der NATO schaut, wo ja sehr klar abgeleitet ist Also wenn man sich Verteidigungspläne anguckt, wer muss wann wo mit welcher Ausrüstung sein, daraus lassen sich ja Arbeitspakete ableiten, was der einzelne europäische Staat liefern muss. An Truppen, an Ausrüstung und sowas. Und da haben wir eigentlich unsere Hausaufgaben. Und da müssen wir überlegen, wie wir die stemmen können, wenn die Amerikaner möglicherweise weniger beisteuern. Und wenn sie auch politisch möglicherweise sagen, ist eigentlich gar nicht mehr so unser, das müsst ihr mehr alleine machen.
Claudia, wir sind jetzt fast am Ende unseres Gesprächs, aber lass uns noch mal über einen Punkt sprechen, über die Ukraine, und zwar wie die Ukraine jetzt auf diese vergangenen Tage in Washington und den NATO-Gipfel gucken kann.
Die Ukraine hätte sich sicherlich mehr gewünscht. Sie hätte sich sicherlich eine Einladung zum Beitritt gewünscht. Einladung zum Beitritt heißt nicht Beitritt, sondern das heißt, man kommt dem ein bisschen näher. Gleichzeitig war vorab schon klar, dass es die nicht geben würde. Und es war auch vorab völlig klar, dass man nicht so einen öffentlichen Streit haben wollte, wie auf dem Gipfel im letzten Jahr in Vilnius, sondern dass alle nach außen den Eindruck vermitteln wollten, wir stehen hier zusammen. Denn so ein Streit nach außen freut letztlich nur Moskau, und das wollte man vermeiden. Und deswegen waren die Ergebnisse erwartbar, aber sie bleiben trotzdem hinter den Erwartungen zurück, weil letztlich es immer nur das gibt, worauf sich 32 Alliierte einigen können. Und das ist vereinfacht formuliert Geld, Institution und Sprache. Geld, es gibt diese etwa 40 Milliarden Dollar pro Jahr an Militärhilfe, das heißt Pledge of Long-Term Security Assistance for Ukraine. Das soll nach einem Jahr auf dem Gipfel in Den Haag überprüft werden, ist langfristig angelegt. Das klingt auch erstmal gut. Das ist aber letztlich das, was die Staaten bislang auch schon ausgegeben haben. Also es bleibt letztlich auf dem gleichen Niveau. Man kann das, wenn man möchte, ins Verhältnis setzen zu den 75 Milliarden Euro, die im deutschen Verteidigungshaushalt sind, oder mit den 100 Milliarden, die Russland 2024 in Verteidigung investieren will. Also von dem, was wir wissen, es gibt ja in Russland viele Schattenhaushalte. Das heißt, es ist gut, aber es ist nicht so enorm viel. Aber es ist zumindest langfristig angedacht. Zweitens Institutionen. Es wird diese neue Koordinierungsstelle geben, die Ausbildung und Ausrüstung koordinieren soll. Die heißt NSATU, lustiger Name, NATO Security Assistance and Training for Ukraine. Das ist gut, dass man das in die NATO holt. Das ist auch so ein Element von dem Trump-Proving. Und ausdrücklich, das fand ich auch bemerkenswert, selbst im Communique steht drinne, dass die NATO damit nicht Teil des Konfliktes wird. Also ganz, ganz viel auch Beruhigung und so. Ja. Und es gibt die politische Unterstützung. Es gab die gemeinsame Sitzung vom NATO-Ukraine-Rat. Es gab im Communiqué dieses Wörtchen unumkehrbar. Aber im Endeffekt gibt es die Einladung für den Beitritt nicht. Und der Fokus ist ganz klar darauf, dass die Ukraine so ertüchtigt werden soll, dass sie den Konflikt durchhält und hoffentlich irgendwann zu ihren Bedingungen beenden kann. Aber wenn man auch ehrlich ist, bräuchte es dafür noch viel, viel mehr. Also sie kann damit durchhalten, aber ob sie damit in eine Position kommt, wo sie keine Kapitulation und keinen Diktatfrieden akzeptieren muss, das ist, also, da wäre mehr notwendig.
Claudia, mit dieser Einschätzung zu der Ukraine und was sie vom NATO-Gipfel mit nach Hause nehmen konnte, beschließen wir dieses Gespräch. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und auch für deine Expertise und freue mich, wenn wir das nächste Mal miteinander sprechen.
Darauf freue ich mich auch. Und ich danke dir. Tschüss.
Tschüss.
Und das war's für diese Ausgabe. Die nächste gibt es jetzt erst wieder am kommenden Freitag bei uns. Bis Mitte August nämlich melden wir uns nur einmal die Woche hier im Podcast-Kanal. Am Dienstag erscheint immer in der ARD-Audiothek Was tun, Herr General. Auch im MDR-Podcast geht es um den Krieg in der Ukraine. Moderator Tim Deisinger spricht immer dienstags mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler über die militärische Lage und die Folgen des Krieges. Da machen wir also so eine Art Arbeitsteilung. Ein tägliches Update gibt es morgens und abends im Podcast Krieg und Terror aus der NDR-Info-Nachrichtenredaktion. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns weiterhin über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich für heute Anna Engelke und Kai Küstner.
Ein Podcast von NDR Info.